Ich kann immer noch einen schönen guten Morgen sagen. Dafür gibt es noch circa 12 Minuten. Und ich hatte gedacht, vielleicht ist es einfach gut, nach all diesen Vorstellungen und so Amen zu sagen und einfach den Predigtgottesdienst zu beenden. Aber ich denke, ich werde trotzdem ein paar Gedanken noch äußern. Und ich muss aufpassen, wenn es zu lang wird, bekomme ich Ärger von meiner Tochter. Ein Schatz im Himmel. Ich fand sehr interessant, dass in diesem Lande die Ehemänner nennen sehr oft die Ehefrauen und die Ehefrauen sehr oft die Ehemänner mein Schatz. Ja? Es ist interessant, in jedem Land gibt es einfach etwa eine andere Bezeichnung. Und auf Amerikanisch, um nicht zu sagen auf Englisch, also in Amerika sagt man Honig zu dem Ehemann oder Ehefrau, Honig. Ja? Also übersetzt natürlich. Ja, am Anfang. Es ist interessant, mein Schatz, wie die Menschen, die dem Ehemann oder Ehefrau mein Schatz sagen, denken tatsächlich, dass sie einen Schatz haben? Nein? Doch. Für mich ist ein Schatz, ich kenne die alten Geschichten mit Piraten oder so. Ja? Und die haben so Schätze auf Insel versteckt. Und das war so richtig so ein Riesenkoffer, so aus Holz, mit die Kanten waren mit Eisen verstärkt. Und die Kiste war offen und draußen sind einfach so geflossen, so Goldmünzen und Edelsteine und so. Das ist, wenn ich einen Schatz denke, so an sowas denke ich. Ja, irgendwo versteckt in einer Grube, in einer Höhle, irgendwie so, es muss geöffnet sein. Ja, und alles fließt einfach so raus, ein Schatz. Und ich fand es sehr interessant, wie wichtig ist für uns einfach dieser Schatz, was wir als Christen empfangen haben. Und ich möchte mit einem interessanten Text aus Matthäus 10, Vers 17 beginnen. Matthäus 10, ab Vers 17. Ich werde ein bisschen schneller lesen, die Zeit ist relativ fortgeschritten. Steht es so, es geht um Jesus, als er auf den Weg hinausging, es ist eine Szene mit Jesus, aber hier geht es um dieser reiche Jüngling. Ich beginne noch einmal. Und als er auf dem Weg hinausging, lief er herzu, fiel vor ihm auf die Knie, also vor Jesus, und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu retten? Jetzt überspringe ich die erste Antwort von Jesus und gehe zu Vers 19. Du kennst die Gebote, sagt Jesus. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen.
Das ist Matthäus 19, auf Vers 16, nicht die 10, sondern...
Aber dann habe ich mich vertan. Dann ist, genau, Matthäus 19 ab Vers 16. Und dann, ich lese ab Vers 19 weiter. Ja, du kennst die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber antwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Und wenn wir die Geschichte hier beenden würden, hätten wir gesagt, ist eine gute Sache. Ja? Das heißt, das musst du machen. Der reiche Jüngling hat gesagt, ich habe das gehalten. Aber dann kommt etwas ganz Interessantes weiter. Da blickte ihn Jesu an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Was weiter passiert ist, wissen wir schon, steht leider, ist eine traurige Geschichte, er aber wurde traurig selber über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, das ist dieser bekannte Spruch, es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Wenn man so flüchtig dieser Text liest, man denkt sofort, es ist schlecht, reich zu werden. Aber das ist nicht, was dieser Text in der Schrift wiedergeben möchte. Hier steht ganz klar, also Vers 24, der zweite Teil, sprach Jesu, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen. Ja, das ist, glaube ich, der Schlüssel zu diesem Text. Ich muss sagen, wäre ich einfach in dieser Szene anwesend gewesen, hätte ich gedacht, ja, der reiche Jüngling, was hätte er erwartet? Er hätte erwartet von Jesus, dass Jesus sagt, ja, du hast die Gebote gehalten von deiner Jugend an, alles gut, perfekt. So, er hätte vielleicht gedacht, ja, er sollte als Vorbild gezeigt werden, dass Jesus zeigt seinen Jüngern, schau mal hier, so muss es sein. Und dann erkennt einfach Jesus in seinem Herzen etwas, was eigentlich nicht passend war zu einer richtigen, vollständigen Bekehrung. Und zwar dieses Vertrauen auf Reichtum. Und dann sagt, verkaufe alles und gib einfach den Armen. Zeig einfach, dass für dich das Reich Gottes wichtiger ist, als einfach dieses Reichtum zu besitzen. Und da ist der Junge ausgestiegen. Eine ziemlich ähnliche Geschichte, aber mit einem anderen Ende, passiert in Lukas, ich hoffe, dass ich diesmal richtig bin, Lukas 19. Es geht um der Zachäus, der Oberzöllner. Vers 1. Und er kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, es war ein Mann genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Das heißt, der reiche Jüngling und Matthäus, die waren beide ungefähr, vielleicht vergleichbar, aber ungefähr den gleichen Reichtums, also das gleiche Besitz. Vers 3. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer es sei, und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr. Und jetzt erkennen wir einfach diese Haftung des Vermögens zu Matthäus. Er sagt, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Jetzt frage ich euch, also wer vielleicht über diese Szene ein bisschen nachgedacht hat, warum sagt Jesus dem reichen Jüngling, verkaufe alles, was du hast, aber akzeptiert gleichzeitig dieser Vorschlag von Matthäus, dass er die Hälfte seines Vermögens von Zachäus, dass er die Hälfte seines Vermögens dann nur den Armen gibt. Warum? Hätte ich nicht gesagt, Zachäus ist nicht gut. Du musst dein ganzes Vermögen, weil bei dem reichen Jüngling habe ich auch das Gleiche gefordert.
Den Rest braucht man ja, um vielfältig
zurückzugeben. Richtig. Eigentlich, Jesus hat erkannt, wie stark abhängig und wie wichtig war einfach dieses Vermögen für die zwei unterschiedlichen Menschen. Der reiche Jüngling, es war nicht schlecht, dass er mit Fleiß und mit seiner Arbeit ein Vermögen eingesammelt hat, aber er konnte sich nicht davon trennen. Auf der anderen Seite, Zachäus hat gesagt, ich gebe die Hälfte raus und die Hälfte gebe ich einfach den anderen, die ich betrogen habe, zurück. Und wenn Jesus gesagt hätte, ist meine Mutmaßung, ja, wenn Jesus gesagt hätte, nee, gib's alles den Armen, dann hätte er gesagt, ja, ich gebe schon alles. Ja, ich habe das einfach vielleicht nicht so mit sauberen Mitteln verdient, aber egal wie es ist, ich kann mich trennen davon, einfach nur als ein Nachfolger, dir nachfolgern zu kommen. Und Jesus sprach zu ihm, Vers 9 weiter, heute ist in diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn er, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir erkennen aus diesen zwei Geschichten, einmal mit dem traurigen Ende, einmal mit einem fröhlichen Ende, mit einem guten Ende, dass das Reichtum ist nicht das Problem, sondern einfach, wie setzt sich man einfach das Vertrauen in diesem Reichtum und wie bereit ist man, auf irdischen Reichtum zu verzichten, um das Reich Gottes zu fördern und wachsen zu lassen. Ich muss sagen, es gibt das Thema Geld ist sehr empfindlich und viele reagieren ein bisschen nicht so, wie man erwartet, wenn es um Geld geht. Und jeder sagt, ja, das ist das Ergebnis meiner Arbeit, angenommen seine ehrliche Arbeit, und dafür habe ich geschuftet, geschwitzt und so, und ich muss einfach aufpassen, was ich mit dem Geld mache. Aber wenn es um das Werk Gottes geht, dann sollte einfach jeder ein bisschen nachdenken, wie ist die Grenze, was ich dann opfern kann und was ich nicht opfern kann. Ich habe einen kurzen Film gesehen und ist einfach in dem Gedächtnis geblieben. Und ich fand es einfach ein bisschen lustig, aber auch so andenkwürdig. Es war so, dass ein Mensch muss einfach in Amerika irgendwo reisen, in einem kleinen Staat, und ist mit dem Zug angekommen. Und all diese Menschen haben einfach den Prediger auf den Prediger gewartet, der an dem Sonntag, nehme ich an, die Predigt halten musste. Und der Prediger war verhindert, konnte aber die Menschen nicht benachrichtigen. Und dieser Besucher, das ist ein sehr bekannter amerikanischer Schauspieler mit einem französischen Namen, ist wahrscheinlich heute sehr bekannt, also der heißt Charles Chaplin, auf amerikanisch Charlie Chaplin. Und das ist ein sehr interessanter Film. Und der Charlie Chaplin geht einfach, und die Menschen empfangen ihn ganz herzlich, und er hat gesagt, so ist es in dieser Stadt, also wenn man als Gast kommt, wird man so herzlich empfangen. Und die bringen einfach in die Gemeinde, und er hatte gedacht, er muss einfach in die Gemeinde kommen, weil es normal ist, es war ein Sonntag und so. Und die Menschen, er setzt sich bei dem Zuhörer, und der Gemeindeleiter sagt, ja, bitte, komm, du kannst jetzt predigen. Oh, ich predigen? Und er war ganz schockiert. Aber er macht das Beste daraus und sagt, okay, Leute, wir sammeln jetzt die Gaben. Und schickt zwei Kinder, die Gemeinde in zwei geteilt, die sammeln die Gaben, eine Hälfte, die andere Hälfte, und er bekommt die Tüten mit den Gaben zurück. Und eine Tüte war ziemlich schwer und die andere Tüte sehr leicht. Und dann hat er beide so ein bisschen gewogen, hat die schwere Tüte, hat einfach der Hälfte, die von der schweren Tüte kam, dann einfach gelächelt. Sehr gut. Und bei der leichten Tüte hat er die böse angeguckt. Ja? Ich fand interessant, dass bei uns in der Gemeinde die Gaben, also keiner zwingt, jemand von uns einfach Gaben zu geben. Und ich denke, das ist gut so. Weil wenn das ein Zwang ist, dann ist es einfach nicht aus dem Herzen. Genauso mit dem Zehnten. Aber was wir und ich persönlich, und ich glaube, ich hoffe, dass viele von euch das erlebt haben, die Gaben zu geben, Zehnten und Gaben und irgendwie die Mission zu unterstützen, ist einfach nicht, dass ich denke, okay, ich bringe Opfer, ich muss schon einfach, wie ich zurechtkomme mit meinem Leben. Es ist in meinem Fall und in vielen anderen Fällen passiert, dass ein Segen kam. Und kam einfach genau, was in Maleachi 3, Vers 7 beschrieben ist. Und ich möchte einfach mit euch das lesen. Es wurde einfach immer gelesen, dieser Text, in meinem Heimatland, bevor die Gaben gesammelt worden sind. Einfach um ein bisschen die Menschen zu sensibilisieren. Und ich denke, der wichtige Punkt ist nicht, wo es sagt, dass Gott ein bisschen nicht so zufrieden ist, um nicht zornig zu sagen, dass die Menschen ihn betrügen, sondern was danach kommt. Aber ich beginne erstmal mit der Lesung ab Vers 7. Maleachi 3, ab Vers 7. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscharen. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Vers 8, darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Und wahrscheinlich haben die gedacht, ich habe die Gemeinde Gottes nie irgendwie so, ich bin nicht in die Nacht gekommen und die Kasse irgendwie so beraubt. Und steht weiter, aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? in den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr, der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und das heißt, ist genau das Gegenteil. Also wenn dieser Opfer für das Reich Gottes bringt, dann wird einfach das eigene Leben wird gesegnet. Vers 11, und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verdirbt und dass euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscharen. Und jetzt kommt diese Vorbildfunktion, was eigentlich extrem wichtig ist, Vers 12, und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Herrscharen. Ich glaube, die Gemeinde, die Kirche der Siebenten Tags Adventisten zählt sich wahrscheinlich unter den wenigen protestantischen Kirchen, wo zum Beispiel Zehnten üblich ist, dass es bezahlt wird. Und es gibt auch andere, aber zum Beispiel heutzutage ein Zehnten des Einkommens zu bezahlen, erscheint ein extrem hoher Wert. Ich habe mit einem meiner ehemaligen Chefs gesprochen und hat gefragt, wie ist mit meinem Glauben und so, und ich habe euch erzählt. Und wie ist mit dem Zehnten, ist richtig ein, ist 10%? Ich habe ja. Und er hat gesagt, oh, das ist aber eine teure Kirche. Wenn man denkt, jeder hat ein Einkommen, ja, und wenn man denkt, 10% ist viel Geld, ja, also ich denke, also Kirchensteuer bei den traditionellen Kirchen begibt sich in so zweistelligen Betrag. Ja, es ist, glaube ich, selten über, also dreistellig, zweistellig, zahlt so jemand, der so Katholik, evangelisch oder so. Und 10% bei uns, ich möchte keine Summe nennen, aber das ist schon deutlich mehr. Und entsteht den Eindruck, oh, das ist eine teure Kirche. Aber ich überlege, der Segen, der kommt, und nicht der irdische Segen, sondern einfach das ewige Leben, ist das wert? Ja, also ist es wert? Ist es dieses Geld wert? Natürlich, das heißt nicht automatisch, ich zahle Zehnten, ich werde erlöst werden. Aber das ist einfach die Voraussetzung, einfach, dass die Segnungen, wie hier Gott schreibt, herabgeschüttet werden. Herabgeschüttet, also nicht ein bisschen, wir haben jetzt viele Szenen mit so Pipetten und jetzt seit 2 Jahren oder so, anderthalb Jahre sehen wir Menschen mit Pipetten immer so irgendwas machen, ja. Die Segen Gottes werden nicht so ein bisschen getropft, die werden herabgeschüttet. Ja, so steht es in dem Text. Wenn man die Menschen heutzutage in der Welt fragt, würden sie reich werden, dann 99,999% sagen ja. Ich möchte reich werden. Und als ich Kind war, gab es so einen Schlager, es war so ein schwedischer Band, der hat ein Lied gesungen, es war so ein Schlager, ich kann ein bisschen kurz, es hieß Geld, 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 es soll lustig sein in der Welt der Reichen. Kennt ihr? Ja? Habt ihr schon mal gehört, ja? Es war nicht mit diesem deutschen Text, aber das ist der Sinn. Genau, ja, also und das war so ein Schlager, ja, wenn ich ein bisschen Geld hätte, dann wäre ich richtig in der Welt der Reichen, wäre ich glücklich und so, alles wird gut laufen. Und es gibt zum Beispiel das Lottospielen. Ja, ich habe Lotto gespielt in der Kindheit. Also mein Opa hat gespielt, hat gesagt, wenn er gewinnt, gibt einfach, dass er gewinnt seinen Enkelkindern. Ich fand es ein bisschen naiv, aber sehr nett. Ja? Und seitdem habe ich nie gespielt, weil ich habe einfach gedacht, das ist einfach das ist Geld, was ich nicht erarbeitet habe. Also, und ich habe aber mit Menschen gesprochen, sehr oft, die Lotto spielen oder gespielt hatten. Und wisst ihr, man zahlt, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich denke 5 Euro oder so. Was kostet das denn? Mehr? Weniger? Ich weiß nicht. Aber so um den Dreh, ich weiß nicht. Aber was passiert? Ich zahle angenommen 5 Euro für einen Schein, ich kreuze oder so 6 Zahlen und ab dem Augenblick, bis die Ziehung oder sag mal so, die Zahlen extrahiert werden, habe ich das Recht zu träumen. Ich träume, was würde ich alles machen, wenn ich gewinnen werde. Und gerade dafür zahlt man dieses Geld. Und interessanterweise, Studien haben gezeigt, es waren so Institute für Psychologie und was auch immer, die haben Lottogewinner ein bisschen verfolgt in ihrem Leben nach dem Gewinn. Die haben sie verfolgt, sie haben einfach untersucht, wie es ihnen ging. Und ihr werdet überrascht sein, die meisten hatten dann ein zerstörtes Leben danach. Das Leben war kaputt, die haben sich in höheren Kreisen begeben und all die alten Freunde waren nicht mehr relevant und so. Und irgendwann mal haben sie sich in so Schulden so abgesenkt und kamen nicht mehr raus. Da waren Depressionen und sogar Selbstmord und solche Sachen. Und wie kann man darauf kommen, wenn man denkt, ja, wenn ich reich werde, werde ich ist alles gut sein, ich werde glücklich sein. Und bei den vielen ist es das Gegenteil passiert. Und viele haben gesagt, das war richtig erstaunlich in der Studie, ich hätte mir gewünscht, dass ich nicht gewonnen hätte. Das haben die Menschen gesagt. Ja, es ist ein sehr interessanter Aspekt, was bringt einfach, ob dieses irdische Reichtum Glück und richtig Erfüllung bringt. Wir wissen schon, die Geschichte also der Entstehung des Geldes. Es ist interessant, am Anfang haben die Menschen zwei Kühe mit 10 Säcke Weizen ausgetauscht oder wie auch immer, war so ein Tausch eher. Und dann haben die angefangen so mit Gold zu tauschen, da gab es den Goldstandard, da gab es dieses Papieräquivalent und so weiter. Und ich fand interessant, ich habe vor kurzem ein kurzes Video gesehen auf YouTube, zeigt ein bisschen die Entstehung des Geldes und einfach was hinter der Kulissen. Also ich kann euch empfehlen, es nennt sich der Goldschmied Fabian. Vielleicht hat jemand gehört. Ja, einfach auf YouTube, das ist eine interessante Darstellung. Aber die Frage ist, warum möchten die Menschen reich werden, wenn die Erfahrungen der anderen zeigen einfach, dass läuft einfach genau in die andere Richtung. Und dass dieser irdische Reichtum einfach die Leere in dem Herz einfach nicht befüllen kann. Und ihr wisst schon, es gab inzwischen diese Kryptowährungen, also richtig Währungen, die auf Basis von Kryptographie, so Bitcoin und so weiter. Und viele haben versucht einfach schnell reich zu werden und oder vielleicht haben sie Aktien gekauft oder was auch immer. Und ich fand es interessant, ein Ökonom, ein richtiger Experte in Ökonomie und so ein Geld, wurde gefragt, wie kann man schnell reich werden? Und der hat eine interessante Antwort gegeben. Der hat gesagt, ich weiß nicht, wie man schnell reich werden kann. Aber ich weiß, wie man schnell arm werden kann, sagte er. Wie kann man schnell arm werden? Sehr gut. Eine andere Antwort? Richtig. Das war seine Antwort. Der Ökonom hat gesagt, man kann schnell arm werden, indem man schnell reich werden möchte. Ja, das ist die gute Voraussetzung, dass man. Ich hatte gedacht, dass jemand von euch beantwortet wird, indem man heiratet, dann wird man schnell arm. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass diese Antwort nicht kann. Ja? Also bei manchen ist schon passiert. Ich denke, das mit dem Bitcoin und so, mit der Kryptowährung, ist eine sehr interessante Geschichte. Also ich habe ein bisschen mitverfolgt und in den letzten Jahren ist irgendwie was Dramatisches passiert. Also der Wert ist extrem gestiegen, bis einfach diese Entwicklung ein bisschen angefangen hat zu stören. Und jetzt gibt es ein bisschen Gegenbewegungen. Aber ist interessant zu verfolgen, also für die, die so ein bisschen interessiert sind zu dem Thema. Aber ich hatte gedacht, genauso wie mit dem Bitcoin, wir wissen schon, dass unser geistliches Leben basiert einfach auf Sünden sozusagen, die unbewusst oder manchmal bewusst oder mit Willen oder ohne unseren Willen passieren. Und wir haben aber keine Möglichkeit, mit eigener Kraft diese Schulden zurückzuzahlen. Das ist, glaube ich, das ist die Quintessenz des Christentums. Ich hatte so mit ein bisschen Erlaubnis von euch benannt Sündencoin. Das heißt, immer wenn wir irgendwas machen und läuft es schief und wir haben einfach die Gebote übertreten oder haben wir etwas gemacht, was dem lieben Gott nicht gefällt, wir produzieren einfach Schulden in diesem Sündencoin. Und wir wissen, dass wir nie die Möglichkeit haben werden, diese Schulden zurückzuzahlen, aber in diesem Augenblick kommt Jesus und sagt, ich zahle für euch alle Schulden, nur, ihr müsst einfach nur das akzeptieren. Ist einfach extrem einfach. Ja? Ihr müsst das nur akzeptieren und alle eure Schulden sind bezahlt. Dann frage ich mich immer wieder, warum akzeptieren die wenigsten Menschen einfach diesen Vorschlag? Warum? Und es gibt auch Konten bei anderen Banken, zum Beispiel die traditionellen Kirchen, die sagen, durch gute Taten kann man die bösen Taten ausgleichen. Ja, das behaupten die. Wenn man so irgendwas gemacht hat, eine große Sünde, wenn man das und das und das tut, ist dann geebnet, ist alles gut. Oder im Orientalismus wird gesagt, dass die schlechten Taten zurückkommen. Also du tust Böses, kriegst Böses zurück und tust gute Taten, kriegst Gutes zurück. Das hat eine gewisse Wahrheit, aber das ist nicht einfach, was das Christentum behauptet. Wir sagen, für alles, was wir schlecht nicht im Sinne Gottes gemacht haben, die einzige Möglichkeit ist einfach, dass das durch dieses Zahlen von Jesu einfach übernommen wird oder abgedeckt wird. Dann ist die Frage, wie kann man einfach Geld auf das himmlische Konto überweisen? Ja, wenn wir so ein IBAN gehabt hätten, so vom himmlischen Konto, können wir mal ab und zu ein bisschen überweisen. Warum haben viele Menschen Konten in der Schweiz? Warum? In der Schweiz ist irgendwie sicher. Wenn die Wirtschaft in meinem Lande den Berg abgeht und den Bach runter und ist komplett kaputt, dann habe ich eine Reserve. Und wenn ihr die Möglichkeit hättet, einfach auf das himmlische Konto zu überweisen oder auf das Konto in die Schweiz, was würdet ihr machen? Ist das eine Kirche? Natürlich ist die Antwort klar. Aber warum machen die wenigsten das? Und ich möchte nicht zu lange machen, aber es gibt noch eine sehr interessante Stelle in der Schrift. In Lukas 16, ab Vers 1. Der Abschnitt heißt das Gleichnis vom untreuen Haushalter. Ich lese ab Vers 1. Er, sprich Jesus, sagte aber auch zu seinen Jüngern, es war ein reicher Mann, der hatte einen Haushalter, und dieser wurde bei ihm verklagt, dass er seine Güter verschleudere. Und er rief ihn zu sich und sprach zu ihm, was höre ich da von dir? Lege Rechenschaft ab von deiner Verwaltung, denn du kannst künftig nicht mehr Haushalter sein. Da sprach der Haushalter bei sich selbst, was soll ich tun, da mein Herr mir die Verwaltung nimmt? Graben kann ich nicht, zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun will, damit sie mich, wenn ich von der Verwaltung entfernt bin, in ihre Häuser aufnehmen. Vers 5. Und er rief jeden von den Schuldern seines Herrn zu sich und sprach zu dem Ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Der aber sprach, 100 Bart Öl. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setze dich und schreibe schnell 50. Vers 7. Danach sprach er zu einem anderen, du aber, wie viel bist du schuldig? Der aber sagte, 100 Kor Weizen. Und er sprach zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreibe 80. Und der Herr, bevor ich das lese, wenn wir sehen, was der Mensch gemacht hat, denk mal sofort, er war, genau, Betrug, er war kein treuer Haushalter und jetzt am Ende hätte sie die Möglichkeit, einfach so ehrlich zurückzugeben, also abzugeben, die Stelle, den Posten, und er macht weiter. Aber jetzt kommt die Überraschung, da steht, und der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klug gehandelt habe. Denn die Kinder dieser Weltzeit sind ihrem Geschlecht gegenüber klüger als die Kinder des Lichts. Das sind richtig harte und berührende Worte. Auch ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn ihr Mangel habt, euch aufnehmen in die ewigen Hütten. Ich hab mit diesem Text richtig gekämpft, ich persönlich. Ich wollte einfach verstehen, warum es so ist. Warum, wenn man zum Beispiel, man sagt, ich möchte einfach, dass diese Menschen mich aufnehmen, deshalb muss ich durch Betrug daran kommen. Ich denke, die einzige Lösung, die ich persönlich gefunden habe, war, dass die Rettung der Seelen einfach mit höherer Priorität kann gesetzt werden, als richtig das Verwalten des Geldes selbst. Es ist interessant, man kann einfach mit dem Geld, was vielleicht unehrlich oder wie auch immer verdient wurde, man kann einfach schauen, wie kann ich einfach dieses Geld auf das himmlische Konto überweisen, indem einfach mir genau dieses Netzwerk aufbaue und dass entweder ich selber oder diese Menschen für das Reich Gottes gewonnen werden. Wie kann man auf das himmlische Konto sparen? Es gibt eine Geschichte, und es war ein Deutscher während des Zweiten Weltkriegs, und der war so ein Nazi, und er hatte richtig seine Fabrik übernommen von einem Juden und hatte einfach dieser Gedanke im Herzen, er möchte einfach für diese Menschen was machen. Der Mensch hieß Oskar Schindler, und ich glaube, viele kennen seine Geschichte. Ich lese einen Abschnitt, was auf Deutschlandfunk publiziert wurde in 2008. Da steht: Da die Fabrik von Oskar Schindler als kriegswichtiger Betrieb eingestuft wurde, erhielt Oskar Schindler nicht nur lukrative Aufträge, er konnte auch weitere jüdische Zwangsarbeiter anfordern. Um seine Beschäftigten auf dem Werksgelände in einem eigenen Lager zu unterbringen, bestach er Militär- und Parteivertreter und riskierte dabei sein Leben. Um die Juden zu retten, hat er sich nicht zurückgehalten, Menschen zu bestechen. Und liebe Geschwister, vielleicht seid ihr anderer Meinung, aber ich habe einfach an diesem Text eine sehr gute Parallele gefunden zu dem untreuen Haushalter. Er hat mit Geld, was wie auch immer verdient wurde, Menschen bestochen, um diese Menschen zu retten. Ich habe den Film gesehen, ist ein sehr rührender Film, und der Oskar Schindler sagt am Anfang: Es tut mir furchtbar leid. Viele Menschen, also die Juden, die da waren, haben gedacht, wieso, er soll sich freuen, hat sehr viele Menschen gerettet. Und er war aber sehr traurig und entsetzt, hat gesagt, wenn er diesen Anzug noch verkauft hätte, hätte er noch vielleicht weitere Menschen retten können. Wenn er dieses Auto verkauft hätte oder diese Uhr. Ja, das heißt, ein Mensch, der richtig das Reichtum irgendwie so nicht ganz sauber erarbeitet hat und verdient hat, setzt all dieses Geld, um einfach Menschen zu retten. Wir nehmen, viele sagen, wenn wir einfach dieses Leben verlassen, wir nehmen einfach nichts mit. Und ja, keine Uhr, keine Güter, nichts, nicht mal die Kleidung, die wir drauf haben. Und die Frage ist, was nehmen wir dann mit? Was nehmen wir aus diesem Leben mit? Unser Charakter, das ist das Erste. Das Zweite, was eigentlich auch im Himmel uns begleiten wird, die Taten, ja. Ich habe gedacht, das sind einfach die, wo Ellen White schreibt, dass die Sterne auf unseren Kronen. Das heißt, die Seelen, die durch unseren bescheidenen Aufwand gerettet worden sind. Das ist der Charakter, und diese Sterne, die Seelen, die wir, vielleicht nicht wir alleine, aber dass wir beigetragen haben, dass sie einfach den Weg Gottes, das Reich Gottes kennengelernt haben. Lukas 12, 31 steht da in der Schrift: Trachtet vielmehr nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, ein Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Ich möchte mit einem Beispiel oder so ein Erlebnis fortsetzen. Und ich weiß, als meine Kinder noch klein waren, die hatten so eine Kasse, so eine Supermarktkasse, so als Spielzeug gehabt, und da gab es einfach so Geldscheine drin. Und da stand drauf Play Money, so viel wie Spielgeld. Ja? dass nicht jemand die Kinder auf die Idee kommen, zu Edeka zu gehen und mit diesem Geld zu kaufen oder wie auch immer. Aber ich hatte gedacht, die Parallele passt ganz gut. Also unser Geld, also die echten Scheine, erscheinen in der himmlischen Währung genauso wie dieses Spielgeld. Ja? Die haben einfach keinen echten Wert und die werden einfach, wenn das Ende dieser Wert kommen wird, ist das Geld, was eigentlich verschwindet und nirgendwo aufgehoben werden kann. Es gab Zeiten, wo das Wert des Geldes richtig massive abnahm. Es gab die Zeiten, wo plötzlich die Güter extrem teuer waren, also haben sich verzehnfacht, verhundertfacht, vertausendfacht die Werte. Vielleicht einige von den älteren Generationen schon kennen, es gab so Scheine, da stand 1 Million Mark. Ja, also ich weiß, dass in Rumänien nach der Wende gab es einfach Millionen Lei. Ja, das ist, hat er gesagt, jetzt ist endlich die gute Zeit gekommen, wir sind alle Millionäre. Aber ein Brot kostet 500.000. Ja, das ist, was nutzt das? Ja? Und in dieser Zeit haben Menschen einfach das eigene Geld in Gold gerettet. Wir haben einfach, wo es möglich war, Gold gekauft, die haben gesagt, da habe ich das Geld sicher. Ich denke, das ist eine sehr gute Parallele, dass wir unser Geld einfach auf das himmlische Konto im himmlischen Gold umwandeln und da, wie Jesus sagt, da ist es sicher und steht nicht vergeht und die Motte ihr Zerstörungswerk nicht treibt. Es geht nicht um Verzicht auf das Reichtum generell, sondern einfach Verzicht auf diese Abhängigkeit. Dass wir jederzeit bereit sind, einfach für das Reich Gottes dieses Geld zu opfern. Vielleicht wird Gott uns nicht fordern, dass wir das tun, aber die Bereitschaft, das ist, was eigentlich manchen von uns einfach fehlt. Ich möchte zum Schluss kommen mit einem Text aus Haggai Kapitel 2, ab Vers 8. Wenn ihr fragt, was ist mit dem Geld, mit dem Gold und mit alles, was passiert, es ist, gehört eh alles Gott. Das steht so schön in der Schrift. Vers 8, mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr der Herrscharen, und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Möge Gott uns helfen. Amen.